Rüdiger Schaper ist Feuilletonleiter beim Berliner Tagesspiegel. Schönen guten Morgen, Herr Schaper.
Guten Morgen.
Von nationaler Bedeutung und unter internationaler Beobachtung beginnt im kommenden Monat ja der Prozess um die Terrorzelle NSU. Heute beginnt dann das Losverfahren um die Presseplätze. Ja. Jetzt geht es in Ihrer Zeitung heute im Artikel von Caroline Fetscher um den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag und nicht um den NSU-Prozess hier in Deutschland. Aber der Tenor, es bedarf vielfältiger Berichterstattung und Aufbereitung, ist sicher auf den NSU-Prozess zu übertragen, nicht wahr?
Ja, das ist natürlich kein Zufall, dass wir das heute gemacht haben. Das ist der Hintergrund, vor dem man es sehen muss. Wir kommen ja auch nicht drum herum, anzuerkennen, dass der NSU-Prozess ein internationaler Prozess ist. Es ist ein Prozess, der größte internationale Aufmerksamkeit haben wird und auch haben muss. Hier geht es um Den Haag, aber vor allen Dingen die Frage, die Caroline Fetscher aufwirft, Öffentlichkeit. Wie ist das bei einem so komplizierten und dann letztlich auch abstrakten Phänomen wie Gerichtsbarkeit, politischer Gerichtsbarkeit oder Gerichtsbarkeit mit politischem Hintergrund zu machen? Und da sagt sie, wir brauchen Bilder, wir brauchen Dokumentarfilme. Das ist einfach etwas, was man gar nicht genug vermitteln kann.
Ja, und vor allem dann in dem Fall dann aber im Nachhinein natürlich. Ne? Also dann alles noch einmal aufbereiten und aufarbeiten. Was muss ein Film über internationale Strafjustiz leisten? Das ist ja gigantisch.
Naja, sie geht noch mal ein paar Schritte zurück. Der Film, von dem hier hauptsächlich die Rede ist, The Court, hat
kommt jetzt am 2.
diese Woche, am Donnerstag, hat die Besonderheit, dass dort Filmsequenzen zu sehen sind, die lange, lange vorher spielen. Ganz grässliche Dinge aus afrikanischen Bürgerkriegsgebieten, wo man sieht, wie zum Beispiel ein Junge verschleppt wird, gefesselt, geschlagen, um zu einem Kindersoldaten abgerichtet zu werden. Das wurde gefilmt von irgendjemand. Das Material ist aufgetaucht. Und der wahnsinnig interessante Punkt, den unsere Autorin macht, ist, dass die Leute, die so etwas Furchtbares begehen, natürlich nie damit gerechnet haben, dass das mal publik wird und dass sie vor Gericht landen würden oder ihresgleichen vor Gericht landen wird. Und das ist wichtig. Es geht um Aufmerksamkeit, darum, dass man eigentlich ganz einfach und dann doch sehr schwer gesagt nicht davon kommt, dass man wissen muss, das ist ein Verbrechen, dafür kann ich zur Rechenschaft gezogen werden, viele tausend Kilometer vom Tatort entfernt.
Na, und dann geht es, denke ich, auch um die ja bei uns auch ständig im Munde geführte Transparenz. Also solche Filme zeigen diese detaillierte Arbeit, vor allem was auch Beweissicherung angeht. Jetzt beklagt Frau Fetscher so ein bisschen in dem Film The Court, dass man sich da trotzdem aber sehr an eine Person, nämlich den Chefankläger, geklammert hat. Das dann also zu sehr personalisiert. Haben Sie das auch so verstanden?
Ja, ich verstehe das auch so, aber es ist natürlich wahrscheinlich
für den Zuschauer bisschen, dann vielleicht auch einfacher.
Ein bisschen unvermeidlich. Also es geht vielleicht auch nicht darum, Helden aufzubauen, aber ein Film braucht Protagonisten und natürlich auch dann letztendlich Helden. Man muss es verstehen, was dort vor sich geht. Ich wollte aber nochmal auf den Anfangspunkt zurück mit dem NSU-Prozess. Dort hat man ja argumentiert am Anfang, es geht nicht, dass man das Geschehen per Video in einen anderen Raum nebenan überträgt, damit da mehr Journalisten am Ort sein können. Funktioniert nicht, widerspricht irgendwie unsere. Also auch dagegen richtet sich das. Natürlich geht das. Man weiß das aus Den Haag, dass es geht, dass es gehen muss, dass die größtmögliche Transparenz und auch Aufmerksamkeit gerade das Wesen und der Sinn eines solchen Prozesses ist.
Vielleicht ist da ja auch tatsächlich das letzte Wort noch gar nicht gefallen. Im Artikel finde ich einen ganz interessanten Punkt noch, dass Frau Fetscher aufgreift, diese ganzen, sie guckt da auch sehr historisch, sie erinnert an Filme, die 12 Geschworenen oder Wer die Nachtigall stört, also Filme, die wir auch, glaube ich, alle noch so ein bisschen im Kopf haben, wo es eben um solche Prozesse geht. Und es sind so gut wie nie deutsche Produktionen.
Tja. Heißt das, dass wir auf der falschen Seite stehen?
Dass wir uns nicht trauen,
auf der Anklagebank sitzen? Ja, es sind die amerikanischen Beispiele natürlich, die mit den Nürnberger Prozessen zu tun haben. Das sind, aber andererseits erwähnt sie auch, das ist dann Theater, die Ermittlung von Peter Weiß, ein damals hochberühmtes Stück. Peter Weiß hat ausschließlich aus Dokumenten des Auschwitz-Prozesses ein Stück zusammen gebaut, muss man sagen, hochdramatisch. Man spielt diese Stücke heute eigentlich nicht mehr. Ich habe das aber mal gesehen vor vielen Jahren. Anfang der 60er hat das weltweit auch Beachtung gefunden. Gut, da hatte Theater vielleicht noch da war es vielleicht noch eher ein Leitmedium, als das es heute ist. Also es stimmt nicht, dass wir das in Deutschland nicht haben, aber in dem Fall ist es eben ein Theaterbeispiel.
Wir werfen einen Blick ins heutige Feuilleton des Berliner Tagesspiegel. Das tun wir zusammen mit Rüdiger Schaper. Herr Schaper, gehen wir nochmal aufs Theater. Sie haben natürlich auch wieder das Wochenende beobachtet. Und da hat Ulrich Mattes, der seit 10 Jahren zum Ensemble des Deutschen Theaters hier in Berlin gehört, als Schauspieler dazu gehört, hat am Wochenende als Regisseur Premiere gefeiert. Also sein Stück hat Premiere gefeiert. Er selber macht das zum zweiten Mal als Regisseur. Worstwater von Simon Stevens. Es hat Ihrem Kritiker Andreas Schäfer ganz gut gefallen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, es ist die zweite Arbeit von Ulrich Mattes, soweit ich weiß, als Regisseur, hat mit Schauspielschülern mal Frühlingserwachen von Wedekind gemacht und er ist offenbar jemand, der doch eine sehr, sehr feine Personenführung hinbekommt, nicht selbstverständlich unter Regisseuren, der dann auch Geschichten erzählen kann, weil er auch nicht selbstverständlich für regieführende Schauspieler, aber vielleicht doch weiß, was ein intelligenter Schauspieler braucht, um in eine Geschichte hineinzukommen. Das ist ja das Stück von Simon Stevens, geht um drei Paare, die relativ alle ihre Leichen im Keller haben oder im Schrank. Und wie oft bei dem Autor geht es sehr viel um Sex und Geld, das sind seine Themen.
Der britische Dramatiker, der sehr, sehr gerne auf deutschen Bühnen immer wieder gespielt wird. Ja. Wie sehen Sie eigentlich so die Doppelrolle Schauspieler-Regisseur?
Ja, im Grunde kommt das da alles her, nicht? Das hat sich nur später mal ein bisschen aufgesplittet. Also Molière selber hat sogar noch die Stücke geschrieben und er hat alles auf die Bühne gebracht und war sein eigener Hauptdarsteller. Das ist nicht so ungewöhnlich. Es hat sich dann erst am Anfang, wenn man ein bisschen historisch zurückgeht, des 20. Jahrhunderts herausgebildet, dass man Regisseure hat. Gibt es immer wieder beim Theatertreffen, das jetzt am Freitag beginnt, haben wir den inzwischen wahnsinnig erfolgreichen Regisseur Herbert Fritsch, den wir aber alle aus vielen, vielen Jahren als Schauspieler kennen.
Auf was freuen Sie sich, wo Sie das Theatertreffen jetzt erwähnt haben, das 50. Auf was freuen Sie sich besonders?
Ich freue mich immer auf die besondere Atmosphäre, die sich auch fast immer eigentlich einstellt. Nicht jeden Abend, aber man geht hin und dann ist es eben doch anders als eine Theaterpremiere oder ein gewöhnlicher Theaterbesuch, weil ja, die Stimmung ist ein bisschen angehoben oder auch tiefer gelegt, wenn man sauer ist, aber es ist einfach alles ein bisschen intensiver. Ich freue mich auf die Eröffnung, bin sehr gespannt, aus Frankfurt am Main.
Medea spielen die?
Medea mit Constanze Becker und Michael Thalheimer, übrigens auch ganz ursprünglich mal ein Schauspieler und seit uns eigentlich als Regisseur nur bekannt, was heißt nur, er ist einer unserer erfolgreichsten. Wenn er gut ist, und das ist hier der Fall, glaube ich, ist er besonders gut als Regisseur, dann denke ich, werden wir ein sehr, sehr intensives Erlebnis haben.
Es wird ja auch sehr intensiv darüber diskutiert, denke ich, auf dem Theatertreffen. Jedenfalls gibt es diverse Veranstaltungen, wo man sich ja feiert oder vielleicht auch kritisiert. 50 Jahre Theatertreffen. Ich meine, Sie können das jetzt nicht so in einer Minute zusammenfassen. Aber würden Sie da sagen, grundstolz zu sein auf jeden Fall oder sollte man mal ein bisschen doch sehr kritisch mit sich umgehen?
Naja, 50 Jahre bin ich auch nicht dabei, aber 30 und doch in einem Satz, das Wesen des Theatertreffens ist immer gewesen, dass man mit sich selber auch unzufrieden war, dass man sich kritisch behakt hat. Das ist nicht so ein Festival, wo die Highlights einander jagen. Unbedingt so ist es nie gedacht gewesen. Es ist ein Werkstatttreffen, es ist eine Leistungsschau, das kann man auch sagen. Und es ist irgendwie doch ein Wettbewerb, obwohl das keiner richtig zugibt. Und da spielt ja der kritische Umgang, die kritischen Fragen. Und die haben immer eine ganz große Rolle gespielt. Das ist wahrscheinlich auch das Wesen dieses Treffensfestivals, dieser 2 Wochen, 2,5 Wochen hier in Berlin, dass man ganz genau hinguckt, weil man auch weiß, dass man etwas Besonderes, auch manchmal besonders Schlechtes vor sich hat.
Und trotzdem,
aber darum geht's, nicht? Es ist eine Kritikerjury und die bringen diese Stücke, die sie als bemerkenswerten Stücke eingestuft haben und darin liegt ja schon der ganze Zündstoff und das ist, glaube ich, nach 50 Jahren doch ein Erfolgsmodell, da kann man es sagen, nach einer so langen Zeit.
Rüdiger Schaper, Feuilletonleiter beim Berliner Tagesspiegel, freut sich jedenfalls aufs Berliner Theatertreffen ab Freitag. Herr Schaper, Dankeschön, schöne Woche wünsche ich Ihnen.
Ja, Dankeschön, tschüss.